Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch einen guten Abend. Und herzlich willkommen zur 174. Episode der Birdwatch. Und auch wenn ich, euer Josh, es sich letzte Woche gewünscht hat, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen, ist übrigens extrem weird. Und auch wenn ich es mir vergangene Woche gewünscht habe, endlich mal wieder einen Victory Monday anmoderieren zu dürfen. Und obwohl mein Optimismus ungebremst war und keine Grenzen kannte, ja, haben sich die Arizona Cardinals das Ziel gesetzt, meinem Optimismus einfach mal einen mitzugeben. Ja, denn ist bald schon die imaginäre Faust, und in dem Sinne nehme ich das dann direkt zum Anlass, um euch zwei Pappenheimer anzumoderieren. Wunderschönen guten Abend, Dennis, das erste Mal.
Ja, moin moin, und du hättest diese Folge heute anders anmoderieren können. Du hast die große Chance verpasst, sie nicht Victory Monday, sondern einfach Overreaction Monday.
Ja, aber warum? Ich meine, wir werden hier nicht überreagieren, oder?
Nein, wir nicht, aber ich habe heute schon das eine oder andere gelesen, wo ich sage, ja.
Wir werden wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Kommentar eingehen, einfach weil Overreaction Sunday Night, wenn man sogar noch so möchte, richtig gut reingehauen hat. Bevor wir uns aber dem einen oder anderen Kommentar und auch dem Spiel des gestrigen Tages widmen, Lukas, dir erstmal auch noch einen wunderschönen guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Und Joshua, eigentlich, ja, tut mir leid, wir sind jetzt 1:30 hier drin. War ja klar, dass die Cardinals verlieren, wenn du den Cleveland Browns über unseren Podcast hier mitteilst, dass sie einfach mal den Rookie Clayton Tune nur rushen sollen, nur blitzen sollen. Und ne, der war so confused, dass nichts mehr lief. Also du bist schuld, Josh, ganz einfach.
Ich weiß auch nicht, weshalb ich Jim Schwartz dachte, muss ich noch einen Gameplan an die Hand geben. Fahrlässig von mir auf jeden Fall einfach an der Stelle, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Dennis. Du hattest es schon angeteasert. Overreaction Monday. Die Cardinals verlieren 27-0. Recht, wie möchte man es formulieren? Nicht entblößt, aber doch recht. Also ich muss sagen, ich hatte so schon keine Erwartungen an das Spiel. Ja, auch wenn ich im Podcast gesagt habe, wir gewinnen das Ding, aber das ist immer so eine andere Kiste. Ne? Fernab von Realität, Optimismus und Romantik ist man ja immer noch so in gewisser Weise Realist. Ich hatte keine Erwartungen an das Spiel, sind wir ehrlich. Ja. Aber die Realität hat uns auch zügiger eingeholt als, ja, die Schlittenhunde im Winter. Oder, Dennis?
Ja, also, ich meine, wir haben es ja schon im Podcast gesagt. Klar, du hast gesagt, wir gewinnen. Lukas hat auch gesagt, wir gewinnen. Und das konnte man ja schon ein bisschen als Crazy Prediction abtun im Nachhinein. Aber wir haben es ja auch angedeutet. Lukas hat es gerade erwähnt. Du hast ja schon mal gesagt, gegen den Rookie würdest du nur rushen lassen, wie es dann ja auch fast überwiegend passiert ist am Ende des Tages. Ich habe es ja auch gesagt, dass ich eine Niederlage erwarte, weil die Defense zu stark ist, der Pass Rush zu stark ist und unsere O-Line es nicht schaffen wird, das aufzuhalten. Also, was mich jetzt so ein bisschen an der ganzen Sache stört, ist einfach nicht, dass wir verloren haben. Da bin ich von ausgegangen, dass das passieren wird. Sondern das Ganze sah so desolat aus. In vielen anderen Spielen, die wir verloren haben, war man auf eine gewisse Weise competitive, wo man sagte, okay, wenn es ein bisschen besser läuft in einer anderen Situation, dann kann man so ein Ding vielleicht sogar gewinnen. Und ich glaube, gestern war nicht eine Sekunde, wo man ernsthaft gesagt hat, ey, wenn das hier anders läuft, können wir auch gewinnen. Also, ne, das war jetzt nicht so, dass man da in irgendeiner Form competitive war gewesen ist.
Für anders laufen hätte so viel anders laufen müssen, da reicht kein Momentum Change für.
Ich meine jetzt auch nicht mit anders laufen das komplette Spiel, sondern mit, wenn in der Situation der Ball gefangen worden wäre, wäre es ein Touchdown gewesen und dann hätten wir mit dem Score vielleicht irgendwie eine Chance gehabt. Selbst mit einem Score gestern hätten wir irgendwie, ne, weißt du, was ich meine?
Ja, also, auf jeden Fall.
Das war nicht so die Situation, dass man irgendeiner Form gestern in irgendeinem Snap das Gefühl hatte, da geht heute was.
Das ist vollkommen richtig. Aber da muss ich jetzt noch einen Shot hier direkt mal raushauen. Sorry, was die Refs da teilweise gestern für eine Scheiße gepfiffen haben. Was haben die Streifenhörnchen da sich gestern angeguckt? Welches Spiel haben die gesehen, was wir nicht gesehen haben? Also wie kann es sein, dass unser Wide Receiver, Marquise Hollywood-Brown, keinen dieser beiden Verteidiger berührt, die sich gegenseitig ineinander rennen und es dann eine Offensive Pass Interference war? Wie kann das sein?
Also, ich verstehe, worauf du hinaus willst, unabhängig davon, dass gerade, und die Kommentatoren waren ja auch voll auf der Seite, sage ich mal, die du gerade ausgeführt hast, was die Streifmönchen da gerade zu Beginn des Spiels, vor allem auch in der ersten Halbzeit, da teilweise gecallt haben, das hatte nichts, aber also nichts Schönes also an sich. Da musst du dich teilweise schon fragen, soll ich mal mit euch zum Optiker gehen, weil die Brille muss auf jeden Fall mal repariert werden. Nee, Spaß beiseite, unabhängig davon, dass, wie gesagt, das gerade das Officiating wieder zu wünschen übrig gelassen hat. Ganz im Ernst, da kannst du auf gar keinen Fall die Schuld suchen. Ich meine, darauf wolltest du auch nicht hinaus, aber ich nehme das so ein bisschen als Segue, um damit wir uns einfach nur noch mal so ein bisschen die... Fangen wir einfach mit dem... Dennis, du hast das Wort desolat benutzt. Fangen wir doch einfach mit dem desolatesten Faktor des Spiels an. Einfach, weil erst die Arbeit, dann die... erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so. Die Offense. Ja, Clayton Tune, ja gestartet, erstes Karrierespiel unseres Fifth-Round-Rookies. Und das erste First Down im Spiel. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer von euch an dieses Play erinnert. Ja, doch, ja, war ja eines der positiven Plays im Spiel. Ich meine, so viele gab es ja nicht. Kannst du
da erzählen? Da hatte man noch Hoffnung.
Ja, richtig, da hast du gesagt, okay, ja gut, er war wide open, okay, alles klar. Design schön, ja, aber die Cleveland Browns waren da relativ schnell dahinter. Sodass dann, wie viele Three and Outs hatten wir? Unsere Third Down Conversion, wir haben ein Third Down converted. Eins. Über den gesamten Verlauf des Spiels hinweg. Ein Third Down.
Also ich meine, im dritten Quarter haben die Kommentatoren irgendwann mal gesagt, 6 in a row.
Ja, also wir waren 1 von 12. Wir hatten 6 First Downs insgesamt. 7, Entschuldigung. 7 First Downs insgesamt. Einer davon per Penalty, 3 davon per Pass, 3 davon per Rush. Wir hatten 58 Total Yards. Oder zumindest, hier steht 58 Total Yards. Ich verstehe nicht, wie die Yards hier dargestellt werden, weil Clayton Tune hatte 58 Passing Yards und Rushing hatten wir 41. Das wäre in der Summe für mich, also man macht es jetzt nicht schöner, aber es wären 99 Yards total. Das ist einmal das Spielfeld runter über die maximale Länge, über das gesamte Spiel hinweg. Clayton Tune hat ein Quarterback-Rating von, möchte irgendjemand raten?
Nein, danke.
Also, er hat ein reguläres Quarterback-Rating von 20,8. Ein ESPN-Quarterback-Rating von 1,6. Und damit, Lukas, was hat denn Clayton Tune, sage ich mal, was hat ihn denn belastet? Was lief denn schief? Die Frage ist echt gut, aber was lief denn schief mit, bei und um Clayton Tune herum?
Um noch ganz schnell darauf kurz zu sprechen zu kommen, auf deine Frage gerade eben. Wir haben 9 Punts alleine im Spiel und einen Turnover on Downs. Ja, also ich glaube, das ist schon mal ein Brett. Das tut schon weh. Aber ja, was lief gestern um Clayton Tune verkehrt? Um Clayton Tune lief so ziemlich eigentlich alles verkehrt, was verkehrt laufen konnte. Und zwar war die O-Line einfach in keiner Sekunde des Spiels in der Lage, Clayton Tune in der Pocket irgendwie genug Zeit zu kreieren, damit er einen Pass an Mann bringt. Das tat einem einfach in der Seele weh, wenn man sah, dass der junge Mann schon wieder den Ball in den Händen hielt und genau gesehen hat, oh nein, links ist einer, rechts ist einer, jetzt muss ich irgendwie versuchen, durch die Mitte zu scramblen und irgendwie hier rausrennen. Der ist gestern, das haben die Kommentatoren ja auch nicht nur einmal gesagt, er ist gestern für sein Leben gelaufen. Und ja, die O-Line hatte wirklich gestern einen ganz schlechten Tag. Die haben nämlich das nicht hinbekommen, wobei man natürlich sagen muss, man darf mit der O-Line auch nicht so hart sein. Man spielt gegen die Nummer 1 Defense der Liga und die ist stacked. Also diese D-Line und mit den ganzen Rushern, die ist wirklich extrem stacked. Da ist nämlich nicht nur ein Myles Garrett, da sind ganz viele andere, die da auch gestern ein unfassbares Spiel gespielt haben. Aber die 7 Sacks, die Cleveland hatte, die sprechen ja für sich. Die können wir nicht irgendwo her. Und das war halt einfach von der O-Line zu schwach. Aber ich hatte auch so designmäßig ein bisschen Kopfschmerzen gestern beim Spiel, weil ich glaube, euch habe ich es gestern sogar geschrieben. Es war halt einfach dieser Punkt, wir haben Rondale Moore als Running Back benutzt, wie wir es in den anderen Spielen auch gemacht haben, und wir haben es immer wieder versucht, ab durch die Mitte. Und das erste Mal hat es schon nicht funktioniert. Und weil, lasst mich nicht lügen, beim ersten Lauf wurde er doch eigentlich quasi nach der Ballübergabe sofort gestoppt, weil einer der Cleveland-Verteidiger es gelesen hatte und sofort da war und ihn umgetackelt hat. Und ja, das hat halt gestern nicht so wirklich funktioniert, weil ja, die Cleveland Browns uns einfach, glaube ich, auch sehr gut gelesen haben am Ende des Tages. Also offensiv hat ja nahezu gestern gar nichts gepasst.
Ja, die Szene, die du meinst, da hat der junge Mann, Harris heißt er, mit dem, von den Browns, kam halt untouched durch die O-Line durch. Quasi mit dem Handoff stand er dem Jungen schon auf den Füßen und hat ihn umgehauen. Da kannst du Rondale Moore wenig Vorwurf machen, da kannst du Clayton Tune wenig vorwerfen in der Sekunde. Aber ich möchte die O-Line unabhängig von der Stärke der Defense der Browns jetzt nicht so in Schutz nehmen, wie du es gerade getan hast. Sicherlich war es ein starker Gegner, auch der stärkste in den letzten Wochen. Aber was die Jungs da gemacht haben, das war schon weit unter NFL-Niveau teilweise. Gerade die Szene, die du beschrieben hast, dass der Harris da so in der Mitte so unberührt durchlaufen kann, ja, das geht nicht. Ja, die zweite Szene, die mir da exemplarisch im Kopf geblieben ist, da kam Myles Garrett über unsere linke Seite rein. Das war seine Pass-Deflection, wo er quasi hochspringt und auf gleichen Schuhen zufliegt und der ihm den Ball da irgendwie vor von Oberkörper wirft oder vor die Arme wirft. Da haben sie in der Zeitlupe gezeigt, der steht links neben unserem Offensive Liner und der sieht den nicht mal. Der blockt irgendwas geradeaus. Der sieht nicht mal, dass links neben ihm Myles Garrett steht. Ist ja nicht so, dass der Junge was drauf hat. Den kann man ja auch mal laufen lassen. Ja? Mit Snap kam der ungedeckt durch die O-Line durch, also links dran vorbei. Oder aus seiner Sicht rechts dran vorbei. Und das sind so Dinge, wo ich sage, sorry, bei aller Stärke der Browns, aber das sind so Sachen, die können und dürfen nicht passieren.
Also unabhängig davon, dass teilweise Simons gestern einfach nicht wahrgenommen worden sind und die Kommunikation in der O-Line tatsächlich auch wirklich sehr, sehr schwierig war, sagen wir es mal so. Gerade das Play, aber das du dir jetzt als zweites rausgesucht hattest, Dennis, war jetzt de facto konntest du nicht ganz dafür anführen, weil das war ein Screenplay gecallt und DJ Humphries muss gleichzeitig einen Screenplay spielen und DJ Humphries blocken, der kann schlecht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ist eine scheiß Situation, schlecht geschemt, dafür kann DJ Humphries aber nichts. So, wollte ich nur mal da in die Bresche springen. Dann das zweite, und Lukas, du hattest es in deinem Intro, hattest es gesagt, wenn du Jim Schwartz gewesen wärst, was hättest du den ganzen Abend lang gemacht?
Ja, ich hätte Clayton Tune nur gerusht, nur geharried, wäre nur hinterhergegangen, ihm möglichst viel Druck zu geben.
Gut, danke für die Erläuterung. Und ich weiß nicht, wer das Spiel verfolgt hat. Aber Cleveland Browns Cornerbacks und die Cleveland Browns Secondary, die waren alle nicht weiter weg als 10 Yards von der Line of Scrimmage. Alle. Ja. Und die haben immer ein oder zwei mehr geschickt. Jedes Mal. Natürlich fällt dir da A, die Kommunikation als O-Line schwierig, weil du nicht weißt, wer kommt. Ich meine, klar, du hast so deine drei festen Leute, klar, ne, du hast drei Assignments, aber dann läufst du noch einen Stunt, dann läufst du noch den oder anderen, den Pass Rush, weißt du, was ich meine? So, die Kommunikation, super schwierig. Hast du einen Blitz in Cornerback? Weiß ich nicht, der steht die ganze Zeit schon hier. Der wurde hier abgestellt. Ja, ist ja, ja wahr. Die hatten ja alle Leute da vorne in der Box geparkt teilweise und die Corner, die Outside nichts anderes zu tun hatten, die haben an der Line of Scrimmage gespielt, weil die wussten, da kommt eh kein tiefes Ding. Und das hast du den ganzen Abend lang gesehen. Deswegen lief das Laufspiel nicht, weil die Box war stacked und alles andere befand sich eben im Umkreis von 10 Yards. Das Passspiel war absolut nicht da, weil Clayton Tune einfach da auch die Erfahrung fehlt. Und aber das Ganze mündet dann auch darin, dass gestern einfach Kindergarten-Playcalling war. Das hat so ein bisschen an das Playcalling aus Woche 1 gegen Washington erinnert. Du hast einfach einen unerfahrenen Rookie-Quarterback als Drew Petzing an die Hand bekommen und du hast ihn auf die Straße geschickt gegen die Nummer 1 Defense der NFL. Der erste Drive alleine war aussagekräftig dafür, was für ein Playcalling-Standard Drew Petzing da gestern an den Tag gelegt hat. Ich meine, dass du nicht die komplexesten Passrouten und so weiter läufst und dass du nicht die komplexesten, was auch immer, Spielzüge auf den Tisch zauberst, keine Frage. Aber das war ja wirklich gerade, wie gesagt, im ersten Drive. Du hattest diesen einen Bootleg, dann hattest du einen zweiten Bootleg beim neuen First Down und dann hattest du einen Screenplay auf die linke Seite, Rondale Moore, und dasselbe Screenplay einfach nur gespiegelt auf die rechte Seite. Clayton Tune hat, glaube ich, in der ersten Hälfte mehr Screens geworfen als Kyler Murray in Cliff Kingsbury letzte Saison. So, und das musst du dir mal vor Augen führen. Das ist ja wirklich einfach dieses Play-Calling, das war so absolut durchsichtig. Das hast du 15 Meilen gegen den Wind gerochen, aber was willst du Clayton Tune auch anderes machen lassen? Wir hatten es ja in der Gruppe geschrieben, Lukas. Ich hatte geschrieben, warum dieses Kindergarten-Play-Calling? Lass ihn doch werfen. Ganz im Ernst, lass ihn einen Pass über 10 Yards durch die Luft anbringen. Ist mir egal, was soll dir passieren? Und den ersten Pass, der wirklich downfield geht, geairmailed. Interception. Und das war der erste Pass, auf den wir das geschrieben hatten, Lukas. Und ich fand das so lustig. Und das war wirklich einfach sinngebend dafür, dass das alles einfach ein Konsortium von einem ganz großen, miesen Haufen Scheiße war. Das Playcalling musste auf Clayton Tune abgestimmt werden. Clayton Tune ging sowieso schon die Hummeln und Jim Schwartz hatte den einfachsten Job der Welt wegen dem Playcalling und das hat es der O-Line schwierig gemacht. Also alles in allem mündete es darin, dass Clayton Tune seinen ersten Auftritt hatte. Und ich möchte nicht sagen, dass Clayton Tune schlecht ist oder so. Nein, bitte, Gottes Willen. Nehmt mich da bitte nicht bei, also versteht mich ja nicht falsch. Aber du gibst ja gerade den Rookie nicht mit dem komplexesten Playcalling auf den Weg und sagst hier, Weidmanns Heil, viel Spaß. Sondern du versuchst es ja wirklich einfach zu machen. Aber wenn du es gerade einfach für deinen Rookie-Quarterback machen möchtest, gegen die Nummer 1 Defense der Liga, wird es halt auch super einfach für Jim Schwartz, wird es super einfach für eine Cleveland Browns Defense, die den ganzen Abend einfach nur übers Feld geflogen ist, wie die Lufthansa in Interkontinentalflügen. Also, was willst du machen? Und dann die Chancen, die Clayton Tune hat, wirft er weg. Was willst du machen?
Und ich glaube, da ist halt auch nochmal einfach, wie du schon gesagt hast, wir wollen ihn nicht schlecht machen. Er hatte wahrscheinlich einfach Respekt vor der ganzen Nummer. Er hat von Anfang, von Snap 1 bis zum letzten Snap gemerkt, da wird nur Druck generiert, um ihn zu verunsichern. Das hat dann halt auch geklappt. Und ja, dann war es halt sehr, sehr bitter für ihn, ein sehr, sehr gebrauchter Nachmittag. Und ich glaube, ich spreche für alle, keiner von uns hätte mit ihm tauschen wollen.
Keine. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und vielleicht hast du das ja sogar als Drew Petzing antizipiert. Vielleicht war das ja vielleicht sogar der Grund, weshalb du Kyler nicht auf den Weg schicken wolltest. Weil du wusstest, Jim Schwartz nimmt dich so massiv auseinander. Und dann musst du sogar noch sagen, hey Clayton Tune, echt super, vielen Dank. Du hast uns da einen Bärendienst erwiesen. Du hast dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein paar Schellen verteilen lassen. Nur damit wir hier, sage ich mal, glimpflich aus der Sache rauskommen.
Jo. Das ist vollkommen richtig.
Aber das natürlich unter der Prämisse, dass, ne, also.
Wobei man natürlich sagen muss, wie du es gerade eben ja schon richtig gesagt hast, diese Interception, die er da geworfen hat, diese Airmail, die dann ja auch sofort beim Cleveland-Verteidiger angekommen ist, war es Ward? Ich weiß nicht, wer es war. Wer hat jetzt
geschrieben? Ja, ich glaube Denzel Ward.
Ja, Denzel Ward war es, ne? Da, also tut mir leid, das war eine symptomatische INT von Josh Dobbs in den letzten Wochen. Gefühlt war es für mich so ein symptomatisches Ding. Du willst das Ding einfach lang das Feld runterwerfen und was machst du? Ja, überwirfst, unterwirfst, keine Ahnung und dann bumm.
Und es war ja nicht mal lang, das waren 10 Yard. Also ja, war ein 10 Yard Pass, plus minus 2. Und das Ding darfst du halt nicht so überwerfen, aber die gehen halt die Hummeln. Das war dein erster Pass über die Line of Scrimmage hinaus. Ich kann es sogar nachvollziehen, aber gerade wenn zum Beispiel so ein Spielzug angekommen wäre, das alleine hätte der Cleveland Browns Defense ja schon so ein Stück weit zumindest zu denken gegeben, im Sinne von, okay, der hat einen Arm, der kann zumindest freie Receiver anwerfen, ja. Aber das hat es ja auch nicht gegeben. Also die Cleveland Browns Defense, die stand wirklich mit allem, was er hatte, mindestens nur 10 Yard weit weg von der Line of Scrimmage. Und ganz im Ernst, da crumbled halt eine Offense, ist halt so. Da hättest du auch die O-Line meinetwegen, glaube ich, von was auch immer hinstellen können. Das wäre genauso desolat ausgefallen am Ende des Tages, bin ich ehrlich. Weil gerade wenn du immer mehr Leute schickst, als du blocken kannst, also nicht immer, aber gerade in solchen Situationen darfst du dich schon mal gar nicht darüber beschweren, dass Druck kommt. Aber dann, wenn die ganze Zeit Druck kommt und du dann irgendwann nicht mehr weißt, von welcher Seite Druck kommt, weil immer Druck kommt, irgendwann stehst du halt vorm Abgrund. Irgendwann bist du überfordert mit der Situation.
Absolut richtig.
Naja, bei dieser Interception, da habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, weil das war ja, wie er schon sagte, so der erste Pass, der ein bisschen länger gewesen ist. Und aber es war auch so die erste Situation, wo er mir nicht dieser riesen Druck gekommen ist, wo er überhaupt die Zeit hatte zu werfen. Und das gleich mich irgendwie erschrocken war im letzten Moment, wie? Ich habe jetzt noch keinen mitbekommen. Ich kann gar nicht sein. Und plötzlich musste der Ball wegwerfen. Also, ja. Dass er der Situation irgendwie in Anführungsstrichen erschrocken war, dass er plötzlich mal nicht hops genommen wurde.
Ja, du hast ja als QB quasi so eine innere Uhr, ne? Und in dem Play hat sie halt Alarm geschlagen, obwohl kein Alarm vorhanden. Und in dem Fumble von Clayton Tune hätte die Glocke halt mal Alarm schlagen sollen, aber kannst ja, du halt das, nicht sehen. Hat halt keinen Bock im Rücken.
Ne? Sagen, fühlt halt so aus, als ob er den Hit schon abfängt und noch werfen will, aber gar keinen ankommt.
Richtig, richtig. Ja. Also alles in allem, Clayton Tune, 20 Passversuche, 58 Yards Passing in dem Spiel, 7 Sacks hat er sich geholt, 2 Interceptions. Die zweite Interception, ja, keine Ahnung, da wollte er einen drücken, da wollte er wirklich einen in dieses Fenster reinsetzen, aber Taki hatte andere Pläne. Ja, Quarterback Rating von 1,6, ich glaube, das bricht so ein bisschen die Leistung dann von Clayton Tune am gestrigen Tag runter. Aber wie gesagt, gerade auch mit dem Playcalling, das halt teilweise wirklich nicht zugelassen hat, dass da mehr ging. Das wiederum bestimmt war dadurch, dass Clayton Tune das erste Mal auf dem Platz stand. Also ich meine, alles in allem läuft irgendwo zusammen. Und die Leistung haben wir dann dementsprechend auf dem Platz gesehen. Oder hatte die Cleveland Browns Defense in jedem Fall, ich will nicht sagen eine Bye Week, aber hat auf jeden Fall ein einfaches Spiel.
Ja, klar. Vielleicht waren sie ja sogar darauf eingestellt, weil es war ja relativ zügig klar, nach dem Trade von Josh Dobbs nach Minnesota war ja ziemlich schnell klar, okay, Clayton Tune wird starten und du kannst dich darauf einstellen und dann hat Jim Schwartz wahrscheinlich einfach Augen zu. Wo ist die Schublade mit den Dokumenten, wie ich einen Rookie verwirre? Ah, da, die raus, verteilt. Ihr könnt nach Hause gehen, wir sehen uns Sonntag zum Spiel.
Wobei ich nicht weiß, ob nicht der Gameplan gegen Kyler Murray genau der gleiche gewesen wäre. Ein Quarterback, der gerade vom Kreuzbandriss kommt, 11 Monate kein Football gespielt hat, in einem neuen System ist. Ich glaube, ich hätte denselben Gameplan eingesetzt. Bin ich ehrlich?
Ja, bin ich aber voll deiner Meinung.
Ich wollte gerade sagen, der Gameplan wäre unabhängig von dem Quarterback gewesen. Kyler Murray, jetzt Clayton Tune, hätten wir Josh Dobbs behalten, wäre der Gameplan ähnlich gewesen, weil die Browns vorher gesehen haben, wie unter Druck er die Schrotflinte rausholt. Vielleicht ein bisschen abgeklärter ist als Clayton Tune in der einen oder anderen Situation, aber generell, die Pässe wären genauso miserabel gewesen, wahrscheinlich. Und hätten wir mal ganz weit zurückgedacht, Colt McCoy behalten, der hätte in dem Spiel noch mehr auf die Knochen bekommen, weil er halb so mobil ist wie Clayton Tune. Also wenn er nicht in die Rente gegangen wäre, wäre er nachgespielt in die Rente gegangen, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder rauskommt. Ja. Also egal welchen Quarterback wir da gestern gehabt hätten, das hätte nichts ausgemacht, außer bei einem etwas erfahreneren, dass der in der einen Situation oder anderen Situation vielleicht ein bisschen anders reagiert hätte. Aber generell hätte das nicht mehr, na, vielleicht hätten wir dreistellige Yards gehabt, aber.
Ja. Ansonsten, wer sich nochmal vor Augen führen möchte, wie gut das Laufspiel gestern lief, ich meine, klar. Wenn es in der Offensive läuft, dann läuft es gar nicht richtig. Lukas, du verschließt schon die Augen vor der Wahrheit. Hast du die Zahlen vor Augen?
Ja, lass mich nicht lügen. Waren es nicht 41 Rushing Yards?
Es waren 41 Rushing Yards bei 21 Attempts. Den Average dürft ihr euch jetzt ausrechnen.
Nein, danke. Ich habe den Taschenrechner verlegt. Dennis, sei ruhig. Du hast den Taschenrechner auch verlegt.
Ich dachte, wir machen das hier ohne Taschenrechner.
Ich wollte jetzt auch kein Average raushauen. Ich wollte aber nur sagen, von diesen 41 waren, glaube ich, 28 von Clayton Tune, die er beim Scramble noch erlaufen hat. Das heißt, unsere eigentlichen Running Backs haben 13 Yards geschafft.
Ja, lass mich das doch für dich runterbrechen, mein Schatz. Hyonte Ingram, 9 Carries, 8 Yards. Rondale Moore, 4 Carries, 3 Yards.
Dry.
Und Tony Jones, 3 Carries, 2 Yards. Das sind 0,9, 0,8 und 0,7 im Average.
Na, nicht Minus, ne? Aber wollen wir das Positive daraus sehen?
Bitte.
Kyonte Ingram hat mehr als die Hälfte unserer Rushing Yards gemacht.
Aber
der Running Backs.
Ohne
Clayton Tune.
Um bei der Personalie einmal stehen zu bleiben. Also, mir hat der Verlust von Emery DiMercado für das Spiel, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass er nicht gespielt hat, weil er nur auf die Socken bekommen hätte, weil es im schlimmsten Fall auch für ihn mit einer Verletzung vom Feld gegangen wäre und dann wäre das Ding durch gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin von Keontae Ingram bisher nicht wirklich überzeugt. Er, weiß ich nicht, der hat nicht so den Move. Wie seht ihr das?
Also, er hat auf jeden Fall einen anderen Stil als Amari DiMercado. Wir hatten über die letzten Wochen auch mal angesprochen, dass er wirklich ein sehr, sehr geduldiger Läufer ist. Ne? Also wartet auch, dass sich die Blocks entwickelt und so weiter und so fort. Ich meine, gestern hat sich gar nichts entwickelt. Das bedeutet, anhand von der Leistung möchte ich das jetzt auch gar nicht abschätzen. Aber du hast zumindest einen anderen Eindruck einfach von Ingram gegenüber DiMercado. Also insofern, lass uns Ende der Saison nochmal drüber sprechen, wenn wir vielleicht das eine oder andere Spiel reinbekommen haben, wo, sage ich mal, auch die offensive Leistung als Ganzes halt einfach aussagekräftiger ist, um das dann besser evaluieren zu können, weil ich meine, was willst du anhand von 9 Carries 8 Yards beurteilen? Also ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, DiMercado wäre gestern vor dieselbe Wand gelaufen.
Ja.
Und Connor auch.
Du kannst sagen, nichts vormachen. Und Connor hätte gestern auch nicht mehr gerissen.
Ja. Gut, aber Lukas, du hast gerade noch einmal ganz kurz die Verletzungen angeschnitten. Wir sind mit zwei zumindest, ich will nicht sagen nennenswerten Verletzungen rausgegangen, aber bei beiden bin ich mehr der Überzeugung, das ist mehr so ein Bruce. Und du hast gesagt, hör mal, für den Rest des Spiels braucht ihr nicht mehr raus, weil wir liegen 20-0 zurück. Das waren einmal Will Hernandez, der ist mit einer Ankle-Injury, ich glaube im dritten Viertel war es, Ende drittes Viertel oder so, ne, hat er sich verabschiedet. Und DJ Humphries dann ebenfalls mit einer Ankle-Injury im vierten Viertel, hat sich dann ebenfalls verabschiedet, kam nicht mehr zurück aufs Spielfeld, aber ich glaube, bei beiden ist es mehr so eine Sache von, wir lassen euch heute nicht mehr spielen. Unabhängig davon, ob ihr jetzt verletzt seid oder nicht, war schön, danke für den Einsatz. Paycheck kommt.
Es war ja auch kein Spiel, wo du auf Teufel komm raus angeschlagen drin bleiben musst, um vielleicht noch irgendwas rumzureißen. Das genau. Wird jeder vom Coaching-Staff auch gemerkt haben und wir haben vom Fernseher ja auch gemerkt, da geht einfach nichts. Warum sollst du jetzt einen Spieler für die nächsten Wochen kaputt machen? Ja, wenn es ein wichtiges Spiel gewesen wäre, um in die Playoffs zu kommen oder vielleicht sogar ein Playoff-Spiel oder irgendwie sowas, dann hätten die vielleicht auch noch weiterspielen können. Aber in so einem Spiel hast du dir wehgetan, fühlst dich nicht richtig wohl, komm, geh runter.
Ja.
Bringt nichts.
Und du hast es gerade angesprochen, Dennis, Playoffs. Wer sich, ich Cardinals-Fan, vielleicht die letzten Romantiker, der letzte Optimist unter euch. Playoffs, Cardinals, diese Saison? Nein, mit der Niederlage gestern sind die Chancen komplett eliminiert. Ich glaube, die Cardinals, und das wird, glaube ich, morgen oder übermorgen auf der ersten Grafik stehen, sind das erste Team in der NFL, die nicht mehr dazu in der Lage sind, die Playoffs zu erreichen dieses Jahr. Also herzlichen Glückwunsch.
Aber das, was hier jetzt steht mit der Winrate, ja, die 0,111, ist das jetzt negativ? Ist das jetzt schlecht?
Das ist positiv, da steht dreimal die 1.
Ist ja.
Also.
Verstehe, ne? Also, ich wollte gerade schon fragen.
gut, aber so lustfrei, wie es war, der Offense zuzuschauen gestern, Leute, widmen wir uns doch jetzt wirklich der Seite des Balls, die wirklich Spaß gemacht hat, auch gestern wieder. Es hat wirklich Spaß gemacht, der Defense zuzusehen beim Spielen. Dennis, du holst schon aus, du hast schon Atem geholt. Was willst du uns sagen?
Also mir hat es nicht wirklich Spaß gemacht. Also teilweise ja, aber teilweise halt auch nicht. Also die Defense war...
Ja, jetzt wirst du aber zynisch.
Also die Defense war die bessere Seite als die Offense, definitiv. Was auch nicht schwer ist. Aber wir waren an dem gleichen Punkt angekommen, an dem wir in den Wochen davor angekommen waren. Die Defense fängt gut an. Macht auch ein paar gute Drives, stoppt den Gegner, die Offense kannst du wieder nicht nutzen, die Defense kommt schnell wieder aufs Feld zurück und ist irgendwann kaputt gespielt. Ja, das ist das, was am Ende passiert ist. Da waren gute Plays bei, gute Drives dabei und am Ende war es dann wieder so, da waren sie müde und kaputt, was man denen dann auch nicht verdenken kann, wenn man gefühlt drei Viertel des Spiels auf dem Platz stehen muss. Und dann waren da auch, wurden sie teilweise auch wieder auseinandergenommen. Bei einigen Szenen, vor allen Dingen unsere Secondary.
Weiß ich jetzt, also, boah, jetzt bist du aber wirklich hart. Also, ich finde, jetzt wirst du wirklich hart.
Eine Frage?
Ja, Lukas?
Findest du, dass Dennis gerade ziemlich hart war?
Ja, Dennis war gerade schon wirklich hart, fand ich.
Ich fand eigentlich, das Härteste an Dennis' Aussage war, dass er deinen geilen Segway für 3 Meter genutzt hat und dann dachte, oh, Akku ist leer, ich gehe doch wieder runter.
Ja, das ist bei Dennis, aber in dem Alter kommt das so, Lukas. Da läuft der Akku halt schneller mal auf Reservemodus, ne?
Ah, okay, verstehe.
Aber, das Thema hatten wir doch schon vor der Sendung.
Musst du los, Dennis, ja? Ne? Musst du los, sag ich?
Nee, aber seine halbe Stunde ist schon rum.
Ach, verdammt, ich muss los. Nein, aber ich finde, also teilweise bist du wirklich ziemlich hart. Also gerade zu der Secondary, ja, ich fand, das war das ein oder andere Play dabei. Gerade zum Beispiel der lange Pass, dieses wirklich wundervolle Pässchen, möchte man schon fast sagen, von Watson auf Cooper im letzten, im dritten Viertel. Dieses wirklich lange, schöne Teil über Buda Bakers Kopf hinweg, das ist wirklich ein wundervoller Pass einfach an der Stelle. Gerade sowas bleibt natürlich im Gedächtnis. Aber wenn du doppelt so viele Spielzüge hast, doppelt so viele wie die gegnerische Offense, dann hast du, bist du halt irgendwann einfach an dem Punkt, da macht es halt einfach mal Klick für dich. Ja? Und ich möchte es ja nicht sagen, aber wir haben die Cleveland Browns über die ersten drei Possessions, wo wir in Summe 12 Plays hatten, über die ersten drei Drives hatten wir 12 Plays, haben wir die Cleveland Browns wieder nur zu einem Field Goal gehalten. Erst nach dieser Interception, die wir eben schon angesprochen haben, von Clayton Tune, dieses Airmail-Ding, ja, über den Kopf von Hollywood Brown hinweg, glaube ich war es, ne, resultierte dieser Touchdown, der ja dazu noch absolut, also wirklich, da kommt dann aber auch wieder alles an Pech zusammen, dass die Karten jetzt wirklich sammeln können. Also das Ding deflected von Kevin Strong, aber tippt in die Endzone Jane Thompson mit dem entgegenläufigen Momentum, weil er den Pass abfangen wollte, auf dem Weg in die komplett falsche Richtung. Und dann Mario DiMocado gewinnt halt einfach das Ding gegen Antonio Hamilton.
Das echt? Wir haben gestern Touchdown gemacht von DiMocado?
Habe ich gerade DiMocado? Ich wollte Cooper sagen, Entschuldigung. Cooper. Cooper. Und ja. Cooper setzt sich halt gegen Hamilton durch. Aber das kannst du ja nicht ausmalen.
Nein, das war... Ich habe ja noch geschrieben, jetzt kommt auch noch Glück dazu. Und du hast vollkommen zu Recht geschrieben, ja, aber nicht nur ein bisschen. Also, das war wirklich so ein Play. Also, wenn das Leute nicht gesehen haben, dann werden die dich, wenn die das jetzt hier hören, fragen, willst du mich verarschen? Das kann doch so gar nicht funktionieren. Ja, aber es hat leider so funktioniert.
Naja, es hat so funktioniert. Und ich finde es für euch eher schön geredet als... Glück, sondern das war, da war natürlich eine dumme Situation durch die Pass-Deflection, dass der Ball in die Endzone droppt. Aber danach war alles nur noch irgendwie Unvermögen. Also, Jalen Thompson war unglücklich, weil er auf dem falschen Fuß war und nicht mehr rechtzeitig umdrehen konnte, verstehe ich. Aber Antonio Hamilton ist da durch die Endzone geirrt. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Hat ihn nicht gefunden. Und Mari Cooper ist einfach viel handlungsschneller gewesen und hat gesehen, wo der Ball hinfliegt. Während Antonio Hamilton noch gesucht hat. Wo ist der Ball eigentlich?
Na gut, da kannst du Case verbringen, dabei kam aber von viel weiter oben als, also ich meine, du als Offense, also ich meine, ja, ist aber einfach eine scheiß Situation, aber wann wird der Ball denn mal von der D-Line in die Endzone deflected? Genau in die Route von Cooper.
Ja, aber wenn er genau in die Route war, dann würde ich mich fragen, warum bei Hamilton nicht dran? Wenn es die Route wäre, bei der Route bleiben müssen.
Oh, Dennis, jetzt bist du aber...
Nein!
Technically hast du recht. Was sollst du sagen? Aber ich meine allein, dass der Ball deflected war. Und allein, dass er auch nur ansatzweise in die Richtung ging, ist schon abstrus genug. Also wirklich, weißt du, dann hast du noch so ein bisschen Salz in die Wunde gegeben, einfach weil Defense hat ja wieder gut gehalten bis dahin und danach ja auch über weite Strecken immer noch gut gehalten. Ja, danach hatten wir wieder einen Drive, drei Plays und weg. Die Cleveland Browns hatten danach auch einen Drive, drei Plays und weg. Und war das nicht, nee, das war noch nicht dieser, doch, nee. War das nicht dieser Monster-Punt von den Browns? Die haben einmal an unserer 1-Yard-Linie gepuntet, wo wir nach drei Plays dann auch gepuntet haben und dann hatten die Browns noch ein extrem kurzes Feld. Also alles in allem, ob durch Special Teams, ob durch die defensiven Interceptions, die Cleveland Browns Offense stand häufig in wirklich sehr, sehr opportunistischen Situationen und dann kassierst du halt einfach irgendwann in summa summarum 27 Punkte. Ist halt so.
Ich finde, wir haben dafür, dass wir so offensiv eine so extrem schwache Leistung gezeigt haben, da fehlt ein Wort, hat unsere Defense uns ziemlich lange im Spiel gehalten. Weil du sprichst zwar auch, also wir müssen nicht darüber sprechen, dass Deshaun Watson gestern mit diesem Gameplay oder mit diesem Spiel, was er gestern da abgeliefert hat, hat er keine Werbung für sich gemacht. Das müssen wir ja mal ganz klar sagen. Weil so oft wie der den Ball in irgendeine Ecke gewobbelt hat.
Der muss keine Werbung für sie machen. Der kriegt 40 Millionen so oder so.
Das ist vollkommen richtig.
Touché.
Chapeau, Dennis. Sehr gut gerechnet und sehr gut im Kopf gehabt. Ja, stimmt. Aber ich finde, das ist einfach ein Qualitätssiegel. Gut, von diesem Qualitätssiegel kannst du jetzt nichts kaufen. Dadurch hast du keinen Sieg mehr auf dem Konto, dadurch hast du keinen Pick mehr im nächsten Draft, was auch immer, aber du weißt, was du in dieser Defense hast. Und du weißt auch, in dieser Defense gibt's teilweise Lack of Talent, teilweise diesen Touchdown, Dennis, kann man dir nicht von absprechen, dass da vielleicht, wenn man ein bisschen mehr im Play drin bleibt, dass man vielleicht doch noch die Chance hat, Cooper den Ball wegzuschlagen oder was auch immer. Ja, gut, shit happens. Aber ich finde, unsere Defense hat gestern gezeigt, wie die Defense der Arizona Cardinals in Zukunft aussehen wird. Und die spielen physisch und sie tun alles, um die gegnerische Seite auch völlig zu confusen. Und dafür, dass unsere Offense gestern ja häufig ganz schön schnell wieder vom Feld runter war, hat unsere Defense schon ganz gut dagegen gehalten.
Ich sag ja, dafür, dass sie so oft aufs Feld mussten, war es auch okay. Ich habe es ja nicht komplett schlecht gemacht. Also sie war halt nur für mich schlechter als die Wochen zuvor. Und Antonio Hamilton nochmal aufgegriffen. Das Play hatte Joshua ja schon erwähnt, wo der Ball auch über Buda Baker ging, auf Amari Cooper de Mercado, oder wie er ja heißt. Da hat Antonio Hamilton aber auch, wurde er auch schon im Laufduell vorgeschlagen. Ne? Also das war so langsam gewesen, gefühlt. Und ich weiß nicht mehr genau, im ersten Viertel oder am zweiten Viertel war doch auch schon mal so ein langes Ding auf Cooper. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr, welcher Cornerback da war, der sich hat schlagen lassen.
Gute Frage, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch gerade nicht, auf welches Play du anspielst, warte.
Wo der Ball auf links ging.
Ja, wir hatten hier, das war der eine Field-Goal-Drive, dann der Touchdown-Drive, aber da hatte...
Ich glaube, das war der Field-Goal-Drive. Da haben sie nämlich mit dem langen Pass ziemlich viel Yards gemacht, aber hinterher keinen Touchdown draus gemacht.
Das muss schon zweite Halbzeit gewesen sein, aber...
Ich ja. meine, das war noch in der ersten Halbzeit.
Also ich finde das Play gerade nicht. Aus den Scoring-Drives aus der ersten Halbzeit finde ich das Play gerade nicht.
Ja, aber du weißt, welches ich meine.
Ich weiß, welches du meinst. Und ich meine aber, es war zweite Halbzeit.
Na, ist ja auch wurscht, wann es war. War unterm Strich halt auch ein langes Ding, wo ein Cornerback geschlagen wurde. Deswegen, gefühlt, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich alle langen Plays der Browns im Kopf habe, aber alle, die mir im Gedächtnis geblieben sind, da wurden unsere Cornerbacks geschlagen.
Also ich habe mir jetzt übrigens gerade nochmal die Wiederholung, und hier läuft sie gerade live rechts bei mir auf dem Bildschirm, von dem Play angesehen, Dennis. Antonio Hamilton ist auch so ein bisschen in die Bremse getreten, weil er gesehen hat, Jane Thompson tritt in die Bremse. Frag mich nicht, was ihn dazu veranlasst hat, in die Bremse zu treten, aber deswegen war er am Ende nicht mehr so nah am Ball, weil er einmal abgebremst hatte. It is, wie es ist. Kommt auch selber Ergebnis raus. Möchte ich gar nicht schönreden.
Warum er es gemacht hat, ist letztendlich wurscht. Das sieht auf jeden Fall ziemlich doof aus.
Ja, definitiv. Aber du kannst der defensiven Leistung, finde ich, trotzdem wirklich keinen Abbruch tun. Auch wenn wir gestern nur einen Sack hatten. Der eine Sack, den wir hatten, war ein Collective Effort von Josh Woods und Leki Fotu. Wir hatten insgesamt 7 Tackle for Loss gestern. 7. Die Cleveland Browns hatten 10. Also, wir waren so ein bisschen in derselben Region unterwegs, also optimistisch gesprochen. Aber Leki Fotu alleine hatte 2 Tackle for Loss. Der ist sehr positiv gestern aufgefallen, fand ich. Kaiser White hatte einen Tackle for Loss. Dante Stills, Jonathan Ledbetter, Cameron Thomas hatte einen Tackle for Loss. Zaven Collins hatte einen Tackle for Loss. Das waren auch schon alle 7. Und dann Dennis, ein Spieler, der sich gestern für mich auch noch hervorgetan hat, wieder war Garrett Williams.
Ja.
Bei jeder Aktion, wo Gary Williams beteiligt war, ist er positiv rausgekommen, fand ich. Oder zumindest ist er positiv aufgefallen. Alleine zum Beispiel diese, wir haben eine Pass-Deflection zu verbuchen, und das war diese Pass-Deflection, wo Deshaun Watson versucht hat, das Ding tief auf Marquise Goodwin zu werfen. Einmal war das Ding sowieso überworfen, aber da war Williams auch in Coverage. Und das zweite Mal aber war Goodwin im Begriff, den Ball zu fangen. Und Gary Williams hat aber das Play nicht aufgegeben und hat noch nach dem Ball, sage ich mal, geschlagen, bevor der Catch-Prozess beendet war, wenn du so möchtest. Also, ich meine, man kann, glaube ich, nur Gutes über Garrett bisher lassen, oder?
Ja, also dabei, glaube ich, sogar die eine Szene, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich nachher irgendwann auch nur noch mit einem halben Auge hingeguckt habe, wo er fast noch die Interception gefangen hätte, ne? Wo der Ball irgendwie dumm hochsprang und er dann aber über die Seitenmischen drüber war.
Kann sein. Kann sein, aber das habe ich auch gerade nicht mehr so vor Augen.
Ich weiß auch jetzt nicht, ob es denn schon überhaupt eine Interception noch geworden wäre. Er hat die Ball ja nicht gefangen, aber er war schon über die Seitenlinie. Oder ob das denn noch inbounds gewesen wäre, keine Ahnung. Ist ja wurscht, weil er ihn eh nicht gefangen hat. Ja. Aber nein, du hast recht. Also er hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist momentan so von unserer Secondary, also jetzt mal Buda Baker außen vor gelassen, aber so ein bisschen derjenige, der mir am meisten Freude bereitet. Oder der Einzige, der mir Freude bereitet.
Ich finde, Garrett Williams entwickelt sich immer mehr zu diesem Hidden Gem, den ganz, ganz viele in ihm gesehen haben. Ihr habt es schon richtig angesprochen. In jedem Play, wo er involviert war, hat er einen Impact gehabt, der für die Cardinals gut war. Und er entwickelt sich so gut. Okay, wir haben jetzt ihn ja auch 2 Spiele erst gesehen, meine ich. Oder war es schon sein 3. Ne, war sein 2, ne?
Ja, 2.
Genau.
War schon der 3.
3, doch, 3, ja. Seattle, Baltimore und jetzt Cleveland, 3.
Ja.
Richtig, genau. Seattle, da hat er direkt die Interception gefangen. Vollkommen richtig, genau. Aber trotzdem, vielleicht ist es eine leichte Overreaction, aber ich bin einfach ein Fan von dem Jungen. Der haut sich rein und also auch Entwicklungsschritte sieht man bei ihm auch. Mir gefällt er einfach super. Und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr von ihm sehen werden. Ich frage mich ja nur, what about Keitel Clark? Weil Keitel Clark war ja gestern wieder inactive und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, müsste ich jetzt gleich mal auf die Snap-Zahlen gucken. Mich würde interessieren, ob Marco Wilson gestern alle Snaps gesehen hat oder nicht. Aber um einmal kurz bei unserer Secondary stehen zu bleiben, das ist ja schon momentan, ja. Also du weißt, Garrett Williams ist gesetzt. Antonio Hamilton spielt sich gerade auch wieder in so eine Rolle. Und sonst? Gerade in den Cornerbacks?
Naja. Ja, Dennis?
Ich wollte nur sagen, also das ist die Momentaufnahme. Wir haben auch die Momentaufnahme schon mal andersrum gesehen. Und dann, eigentlich sind sie alle nicht wirklich konstant dieses Jahr. Das heißt, in der nächsten Woche könnte es theoretisch schon passieren, dass wir Garrett Williams als denjenigen wahrnehmen, der underperformt, um es positiv zu sagen. Ich sag mal, wir haben schon gute Plays von Tony Hamilton gesehen. Wir haben mit Keitel Clark waren wir einverstanden bei seinen Spielen. Jetzt sind wir es mit Garrett Williams, aber Garrett Williams hat jetzt 3 Spiele, aber keiner hat es länger als 3 Spiele geschafft, uns zu überzeugen, in Anführungsstrichen. Deswegen abwarten. Also ich möchte seine Leistung jetzt nicht nur kleiner reden, als sie war. Er haut alles rein, er macht gute Plays. Vielleicht fällt ihm auch nur positiver aus, weil der Rest so abfällt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin gespannt, was nächste Woche passiert. Vielleicht spielt Keith Clark dann auch schon wieder. Weil Antonio Hamilton hat für mich auch nicht überzeugt gestern.
Ja, also die eine Szene ist dir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, dass er denn den Touchdown zugelassen hat. Mama mia.
Naja, das, aber auch die andere, wo er halt so weit überlaufen wurde. Da hat sowohl körperlicher als auch gedanklicher Speed gefehlt.
Schön gesagt, Dennis. Wirklich schön gesagt. Aber honorable Mention an der Stelle. Allein schon, dass wir die letzten 2 Wochen nicht mehr über Marco Wilson gesprochen haben, qualifiziert ihn für mich zumindest als in den letzten Wochen einen der stabileren Faktoren in der Secondary. Allein, dass wir uns nicht gedacht haben, boah, Marco, was hast du da schon wieder gerissen für den Bock? Das ist die letzten 2 Wochen nicht vorgekommen. Nicht gegen Cleveland gestern und auch nicht davor gegen die Woche gegen die Ravens. Also, ich möchte nicht sagen, also, verstehe mich nicht falsch. Es ist jetzt immer noch viel Luft nach oben. Aber wir senken uns zumindest wirklich nicht. Boah, Marco, ey. Oder? Also, saßt ihr beiden vor dem Spiel und habt euch irgendwann mal gedacht, boah, Marco, ey.
Nee, aber ich bin auch ganz froh, dass er keine 100% der Snaps mehr sieht.
Wobei, ich habe gestern nicht getrackt. Wir legen die Snap-Counts auch noch nicht vor.
Ja, also, er hat von 73 möglichen Snaps, haben unsere Cornerbacks wie folgt gespielt. Marco Wilson hat 60 Snaps gesehen, Antonio Hamilton 51, Garrett Williams 39 und Starling Thomas 33 Snaps.
Da, bei dem erhöhen sich die Zahlen auch, ne? Konstant.
Deswegen, ich wäre jetzt fast sogar zu einer Debatte übergegangen. Was haltet ihr denn davon, wenn man mal nur unsere Rookie-Corners aufs Feld schickt? Ich glaube, dafür sind wir noch zu früh, dass man jetzt sagt, dass man nur Keitel Clark, Garrett Williams und Starling Thomas sieht. weil so Antonio Hamilton oder Marco Wilson mit im Mix zu haben, ist ja nicht verkehrt, einfach, dass du den einen Veteran auf dem Feld hast. Aber ja, die beiden sind halt gerade auch keine wichtigen Eckpfeiler in der Defense, ne?
Das Ding ist, das ist, als würdest du deine Nudeln in lauwarmes Wasser geben, bevor es kocht. Du musst denen Zeit geben, weißt du?
Das ist ein geiles Bild, Josh.
Du musst sie halt ranführen. Und du kannst die nicht, und vor allem nicht auf beiden Positionen, danke übrigens, kannst du nicht einfach ins Wasser werfen. Das funktioniert nicht.
Nee, und andersrum ist das Bild aber genauso. Wenn du die anderen, so die jetzt nicht so performt haben, zu lange drin lässt im Nudelwasser, dann sind sie genau wie Nudeln. Nicht mehr al dente, sondern wabbeln nur noch.
Gut, ich finde, damit haben wir das Bild schön zu Ende gemalt, Dennis. Danke dir. Das erinnert mich an meine alten Zeiten. Ich war Malen-nach-Zahlen-Fan. Riesiger Malen-nach-Zahlen-Fan. Traumhaft. Immer sehr meditativ. Na gut, nachdem wir jetzt auch persönliche Informationen ausgetauscht haben und meine versteckte Leidenschaft für Malen nach Zahlen entblößt haben, hier in der heutigen Episode, würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel sagen wollt? Also ich meine, unabhängig davon, dass wir offensiv, glaube ich, so ziemlich alles beleuchtet haben, was uns gegen den Strich lief oder was prinzipiell falsch lief. Sorry, ich habe seit 5 Minuten Frosch im Hals. Und jetzt auch, was defensiv gut geklappt hat, aber wo es dann defensiv auch irgendwann gebrochen ist einfach. Wollt ihr noch irgendwas zum Spiel anmerken?
Nein. Also zum Spiel habe ich eigentlich nichts mehr. Ich glaube, da sind wir in aller Ausführlichkeit drauf eingegangen.
Dennis, ich nehme an, dass du nichts sagst. Es ist stilles Einvernehmen. Gut. Dann möchte ich mit euch die letzten 15 Minuten oder zumindest mal noch 10 Minuten nutzen, um über so ein, zwei Kommentare zu sprechen. Ja, Dennis, du hast die Episode quasi damit eröffnet. Overreaction Monday. Einfach nur noch mal 10 Minuten Zeit nehmen, damit wir uns ein, zwei Kommentare vor Augen führen und einfach ganz kurz unsere Meinung, ja, dazu geben. Ich meine, jeder hat ja seine Meinung und die ist für denjenigen oder diejenige in der Situation natürlich auch hundertprozentig korrekt, keine Frage, wie gesagt, aber dass wir einfach mal unsere 2 Cent dazugeben. Und der erste Kommentar, der mir da jetzt gerade so ein bisschen vor Augen schwebt, ist mitunter, sage ich mal, die Vermutung, muss man so sagen, dass sollte es offensiv nicht bergauf gehen, dass Drew Petzings Tage bei den Arizona Cardinals bereits gezählt sind. Und Lukas, ich sehe schon, du hast schon eine Reaktion. Im Gesicht, im Körper, dein Schreibtischstuhl dreht sich gerade um 360 Grad. Ich nehme an, du gehst nicht d'accord mit dem Statement.
Also, das ist so richtig schön. Das ist so ein perfektes Beispiel für Overreaction. Und nee, auf keinen Fall gehe ich damit d'accord. Das ist kompletter Bullshit. Das ist komplett dahingerotzt. Nein. Drew Petzing macht in vielen Spielen einen guten Job. Gestern, wir haben es gerade eben erläutert, in der ersten Dreiviertelstunde dieser Folge, gestern war es nicht so. Gestern war es vom Scheme her nicht top, aber auch echt nicht gut executed. Und nicht gut ist noch echt richtig nett ausgedrückt. Deswegen, hey, lasst uns doch erstmal abwarten, wie das mit Kyler wird. Ist es vielleicht so, dass Josh Dobbs und Clayton Tune über ein anderes Playbook verfügt haben, als es Kyler später haben wird? War es vielleicht so, dass man mit den beiden nur an der Oberfläche so ein bisschen geschabt hat, obwohl man ganz, ganz viel tiefer ins Playbook einsteigen kann mit Kyler Murray später? Ich glaube, wir werden auch schon am kommenden Sonntag eine Reaktion sehen. Weil wenn Kyler jetzt am kommenden Sonntag ja zurückkommen wird, wovon wir erstmal jetzt immer alle ausgehen werden, weil sonst ist seine Frist verstrichen, sonst wird er dieses Jahr gar nicht mehr spielen. Also, ich sehe dafür halt keine Grundlage, ganz einfach. Er schafft es, unser Running Play zu etablieren und uns ganz, ganz weit oben in der NFL zu haben, in den Top 3 mit Running. Ja gut, jetzt seit dem Wochenende sind wir aus den Top 3 raus. Mit 0,9 Yards per Carry schaffst du nicht, da oben drin zu bleiben. Aber das, was er halt mitgebracht hat für die Offense und was uns in Zukunft quasi ja schon, was man jetzt schon sieht, was unsere Identität sein soll, ist ganz viel Laufspiel. Und ich finde ganz ehrlich, das, was er da mitgebracht hat, das funktioniert mit dem richtigen Personal. Und dass es halt auch mal Tage gibt, wo es nicht funktioniert, gibt es halt auch. Also, aber deswegen, dass Drew Petzings Tage in Arizona gezählt sind, auf keinen Fall.
Ich möchte das eigentlich mit einem Satz beantworten. Das Playbook, das ganze Playbook wurde noch nicht geöffnet, wie Lukas auch schon erwähnt hat. Und lass du Petzing noch erstmal mit dem Quarterback spielen, für den das Playbook eigentlich auch designt wurde. Und dann können wir hinterher drüber reden, ob es was taugt oder nicht taugt.
Ja, Lukas faltet die Hände, ich sag Namaste. Von daher finde ich sehr, sehr gut runtergebrochen. Ich brauche da auch gar nichts zu ergänzen. Und wenn ihr dieselbe Logik jetzt auf Jonathan Gannon übertragen müsstet, ich glaube, ja, Lukas, du sagst, ja.
Ich meine, ja. Aber hey, ist ja historisch immer so gewesen. Wir haben ja immer direkt den Coach rausgehauen. Deswegen machen wir ja weiter.
Aber den letzten haben wir ja nur 4 Jahre gehalten, obwohl er 3 Jahre kündigungswürdig gewesen wäre.
Ja, jo, so ist es.
Ne, also ich meine, Community, wenn ihr sowas, also ich meine, klar, wie gesagt, Meinung ist Meinung, keine Frage, aber also wir sehen das als hoch unrealistisch an. Ich glaube, in der Realität ist es auch einfach extrem unrealistisch, unabhängig von Meinungsbildern, weil einfach, wie gesagt, alles, was bis jetzt quasi passiert, alles, was gerade bis dahin passiert, wo noch nicht mal mehr unser Franchise-Quarterback auf dem Platz steht, und auch darüber kann man sich streiten, keine Frage. Aber wie Dennis doch schon gesagt hat, bis der Spieler auf dem Platz steht, für den der ganze Bums eigentlich designt ist, bis dahin müssen wir mal die Zügel ruhig halten und das einfach über uns ergehen lassen, dass wir Teil eines Rebuilds sind, der wirklich im vollumfänglichen vonstatten geht gerade einfach. Und es ist nicht schön. Es gibt Tage wie die, 27-0, und dann gibt es Tage wie die, wo wir gegen die Dallas Cowboys gewinnen. Any given Sunday.
Anders formuliert, um deine Frage zu Coach Gannon auch zu beantworten, oder ob man für den das Gleiche sagen kann wie du Petzing, auf jeden Fall. Erstmal kann man das sagen, definitiv. Du hast es mit dem Rebuild ja auch schon angesprochen. Und ich glaube, das Problem ist momentan, dass wir relativ vernünftig angefangen haben und das Ganze jetzt eigentlich eher wie Rückschritt wirkt, als wie, ja, Progress. Besser aussieht. Aber wir sind jetzt in Woche 9 und wir haben das erste Spiel gesehen, das aussah wie dieses Spiel. Wir haben in jedem Spiel Fehler gesehen, keine Frage. Aber das war auch mit dem Rebuild und mit dem Roster nicht anders zu erwarten. Ich will das auch erst das Spiel gestern nicht schönreden. Aber eigentlich können wir froh sein, dass wir in 9 Spielen erst ein so ein Spiel gesehen haben. Also vor der Saison hätte man fast sagen können, wenn es jedes zweite Spiel so wird wie das, dann hätte man sich auch nicht beschweren können, weil wir am Rebuild sind. Aber bisher haben wir für die Verhältnisse relativ ordentlich ausgesehen bei vielen Spielen. Und deswegen ist die Reaktion jetzt vielleicht auch so heftig, weil es jetzt Mitte der Saison mal so richtig den Bach runtergeht. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Momentaufnahme und sicherlich nicht das, was wir im nächsten Jahr sehen werden.
So, wundervoll gesprochen, Dennis. Und jetzt das letzte Thema für heute. Wir antizipieren, glaube ich, allesamt, und Mittwoch ist die Deadline, nämlich vor der nächsten Podcast-Folge, ist die Deadline dafür, Kyler Murray zu aktivieren. Wir antizipieren also alle nicht nur, dass Kyler Murray aktiviert wird vor der nächsten Podcast-Folge, diese Woche, die Deadline ist Mittwochmittag, sondern dann auch, dass er gegen die Atlanta Falcons auf dem Spielfeld steht, Lukas?
Ja, auf alle Fälle. Also, wir haben es schon häufiger angesprochen, Kyler Murray wird nicht aktiviert werden und als Backup-QB auf der Bank sitzen. Das machst du nicht, das hättest du eventuell gemacht, hättest du in Woche 1 gesagt, komm, wir aktivieren dich schon, aber nein, das ist dein Franchise-Quarterback, den aktivierst du nicht, um ihn in Uniform auf der Bank sitzen zu haben. Du wirst ihn in Uniform aufs Spielfeld schicken, und das wird jetzt am kommenden Sonntag passieren. Ganz kurz, schön, dass wir darüber sprechen, weil gestern wurde Cliff... ist es mir auch schon passiert.
Nee, Joshua. Doch.
Letzte Woche warst du es, Joshua. Du darfst ja ganz nicht beschweren.
Ich ziehe ihn nicht durch den Kakao, das macht er selbst.
Ja, richtig, das mache ich schon selbst, keine Sorge. Nein, also Jonathan Gannon wurde ja gestern nach dem Spiel direkt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Startet Kyler jetzt am Sonntag? Und ich fand seine Antwort, fand ich geil. I'm not thinking about it right now. Punkt. Der Mann kommt gerade aus dem Spiel, wo ihm die Fresse poliert wurde, um es mal wirklich auf Deutsch zu sagen, wo es nur auf den Hintern gab und ins Gesicht. Ja, und dann denkst du noch nicht darüber nach. Du bist gerade noch gefühlt innerlich in deiner Analyse des Spiels, musst das alles noch für dich einordnen. Und dann dass du dann keine Aussage dazu triffst, finde ich vollkommen richtig. Finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Aber ja, es wäre sehr dämlich, wenn man ihn nicht aktivieren würde. Und damit meine ich Kyler. Und deswegen, man wird ihn aktivieren, man wird ihn spielen lassen.
Dennis, wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, Lukas hat es ja gut erklärt. Also,
okay.
Du musst ihn aktivieren, weil sonst ist er raus, wenn du ihn nicht aktivierst. Das machst du nicht. Das wäre Blödsinn. Also gehen wir davon aus, dass er aktiviert wird. Und wenn er aktiviert worden ist, dann sollten wir auch davon ausgehen, dass er spielt.
So ist es. Aber noch eine letzte Sache. Also A, war Josh Dobbs nach der Pressekonferenz letzte Woche auch Starter. Also alles, was in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt wird, ist Schall und Rauch. Und das Zweite aber ist gerade auch durch die Aussage, und das hat er aber auch im ganzen Verlauf der Pressekonferenz nicht gemacht, der hat nicht einmal auch nur ansatzweise Clayton Tune unter den Bus geworfen. Nicht einmal. Warum auch? Sondern er hat auch heute, beziehungsweise gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wieder einfach nur wirklich das Teambewusstsein, den Teamspirit hervorgehoben, dass die nicht aufgeben, dass ganz gleich, mit welchem Stand wir hier aus dem Spiel gestern gegangen sind, dass es in keinem Fall an der Mentalität des Teams schrappt. Und man sieht es bisher, finde ich, aber trotzdem auch nach der Klatsche gestern. Aber ich bin gespannt, wie das Team nächste Woche antwortet auf das Spiel jetzt diese Woche, weil das war ja wirklich, ja, sag ich mal, eine Handreichung an, ja, einer schweren Aufgabe, um es mal sehr zivilisiert auszudrücken. Und dementsprechend wird das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir alle antizipieren, wie gesagt, dass Kyler aktiviert wird am Mittwoch. Und dann können wir Donnerstag in aller Ausführlichkeit darüber schnacken. Nur für heute läuft uns die Zeit davon. Und ich möchte auch damit eigentlich, weil ich glaube, damit haben wir alles abgedeckt für die Folge heute. Oder habt ihr noch irgendeinen Punkt hervorzubringen?
Nee. Noch eine ganz, ganz kurze Sneak-Preview jetzt auf die Folge am Donnerstag. Also ich antizipiere jetzt schon ein Spiel, das im Gegensatz zum Spiel gegen die Cleveland Browns Tag sein wird, weil das gegen die Cleveland Browns Nacht war.
Du meinst, wir scoren wieder.
Das hast du sehr gut erkannt, Dennis. Vielen, vielen Dank.
Naja gut, ich hatte ja in meiner Crazy Prediction hatte ich ja für die Cardinals 3 Punkte eingeräumt. Little did I know. Ja, dass wir einfach gar keine Punkte machen. Na ja, gut. Ich würde sagen, Dennis, da du ja auch nichts mehr dazu beizutragen hast heute, oder?
Nö.
Wundervoll. Würde ich sagen, finden wir so ein bisschen ins Ende der Folge rein. Bird Gang. Nein, zuerst Lukas, Dennis, war mir wieder eine außerordentliche Freude. Auch wenn es wieder kein Victory Monday für mich gewesen ist. Aber ich halte meinen Kopf oben, das Krönchen fällt nicht. Ich mache auch jeden Lose Monday hier. Ist überhaupt kein Thema.
Und Josh, du hast gestern drum gebeten, dass wir dich einfach anfeuern. Auch wir wollen das jetzt auch gerne tun. Wir wollen dich jetzt auch vor den Folgen tun. Gestern hast du dich ja ein bisschen über die Kommentatoren aufgeregt, dass die Cleveland Browns für Kleinigkeit in die Höhe loben. Und ja, Josh, das wollen wir auch tun in Zukunft. Das mache ich jetzt nicht zum Ende der Folge. Das wäre jetzt schon ein extremer Cringe. Aber wir lassen das einfach mal einfließen an der einen oder anderen Stelle, würde ich sagen.
Das weiß ich jetzt zu schätzen, weil das ist wirklich kein einfacher Job, den ich hier mache, okay? Das ist wirklich, das ist hart, das geht auf die Mäntel. Gut, aber ich würde sagen, in dem Sinne, also Lukas, Dennis, euch beiden schönen Abend.
Danke, Dito.
Gracias und Bird Gang, wir hören uns dann am Donnerstag wieder zur 175. Episode der Birdwatch, wenn es heißt Rise Up, Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.